Ja. Ja, dann können wir doch auch diese Dinge auch ein Stück miteinander nochmal nachhören. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man einfach auch die Möglichkeit hat, diese Vorträge nachzuhören. Denn ganz ehrlich, das ist natürlich die Herausforderung, dass in den Vorträgen, die ich halte, sehr oft sehr viele Bibelworte kommen. Das hat natürlich auch seine Ursache darin, dass ich eben überzeugt bin, und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema, dass Lehre etwas ungemein Wichtiges, Gesundmachendes und auch Befreiendes ist in Bezug auf Verführung. Verführung arbeitet eigentlich in der Regel mit einzelnen Bibelworten, die aus dem Zusammenhang gerissen wurden. Wir haben das ja gestern schon gesehen bei der Betrachtung dieser Bibelstelle Joel 3. Ja? Also wenn man das aus dem Zusammenhang reißt, kann man da alles Mögliche draus machen. Wenn man es aber im Zusammenhang mit anderen Bibelworten versteht, dann kommt ein klares Gesamtbild raus. Ja? Das ist Lehre. Gesunde Lehre. Und das bedeutet, dass eben da die Kombination verschiedener Bibelworte wichtig ist, die sich gegenseitig erklären und die zusammen ein klares Bild geben. Ja, und das bedeutet aber auch, dass das relativ viel in einem solchen Vortrag aufzunehmen ist und dass es manchmal hilfreich ist, das dann nochmal nachzuhören, damit man wirklich auch dieses Muster der gesunden Worte versteht. Und da sind wir schon mittendrin im 2. Timotheusbrief. Der 2. Timotheusbrief, das ist unser Thema, Treue zum Wort, Wegweisung für die letzten Tage aus dem 2. Timotheusbrief. Und das ist etwas, was mir selber auch ganz wichtig und kostbar wurde. Ich denke, vielen von uns ist es auch so gegangen, wenn man mal in einer Verführungsströmung drin war und merkt, ich bin verführt worden. Diese Prediger, die mir die verschiedensten Bibelworte da erzählt haben, die haben mich irregeleitet. Dann ist erstmal auch eine tiefgreifende Verunsicherung da. Und sozusagen das bisherige Bild von Endzeit, Gemeinde und so weiter ist zerbrochen, ist in Scherben. Und wo finden wir jetzt klare Orientierung? Und das können wir nur finden im Wort Gottes selber, und zwar wenn wir es studieren. Und da ist mir der 2. Timotheusbrief früh sehr, sehr kostbar geworden. Und ich habe einfach gemerkt, dass in diesem Brief und in einigen anderen in konzentrierter Weise geistliche Hilfestellung für unsere Endzeitsituation gefunden wird. Und es ist kein Zufall, dass gerade die Abschiedsbriefe der Apostel eine besondere erbauende und belehrende Bedeutung für die Endzeit haben. Das gilt für den 2. Petrusbrief, der das Vermächtnis des Apostels Petrus ist. Das gilt für die Johannesbriefe, die das Vermächtnis des Apostels Johannes sind, zumindest was die Lehre angeht. Und es gilt eben auch für den 2. Timotheusbrief, der letzte Brief ist, den der Apostel Paulus den Gläubigen unter der Inspiration des Heiligen Geistes schreiben durfte. Ja? Und in all diesen Abschiedsbriefen finden wir einen prophetischen Ausblick auf die Endzeit. Ja? Wir finden Ratschläge, Ermahnungen, Belehrungen, die in besonderer Weise für uns Gläubige der letzten Zeit von Bedeutung sind. Und mit Gottes Hilfe wollen wir heute Morgen versuchen, einen Überblick und eine herausgegriffene Einzelheiten aus dem 2. Timotheusbrief zu betrachten, die uns helfen können, in der Endzeit eine klare Orientierung zu finden. Also das muss klar sein, wir können diesen Brief nicht gründlich auslegen, betrachten, da bräuchten wir eine ganze Woche dazu vielleicht, ja, oder noch länger. Aber was wir tun wollen, ist, dass wir bestimmte Bibelworte im Zusammenhang dieses Briefes einmal so schlaglichtartig etwas näher beleuchten, die einfach auch uns zeigen, Hilfestellung geben für unser Leben in der Endzeit. Wie gesagt, das ist ein Leben, das haben wir gestern schon gemerkt, in einer Zeit voller Verführungen, in einer Zeit voller verwirrender Stimmen, die Gehör von uns verlangen und die uns die verschiedensten Geschichten erzählen. Wir haben gehört, da gibt es falsche Propheten, die sagen, Gott hat mir etwas ganz Neues geoffenbart, so wird es sein in der Endzeit. Die große Erweckung kommt, haben wir ja gestern gehabt. Ja. Da gibt es falsche Lehrer, die letztlich auch sagen, sollte Gott wirklich gesagt haben, eigentlich sagt er ja was ganz anderes. Ja. Allversöhnung, ja, Ökumene, diese ganzen Dinge, zum Beispiel Christus kommt gar nicht, es gibt gar kein Zorngericht, die Welt entwickelt sich friedlich in eine immer christlichere Richtung. Das Reich Gottes entfaltet sich hier auf der Erde. Ja? Das sind so Sachen, zerstörerisches Wachstum, habe ich in meinem Buch versucht zu untersuchen. Also eine ganze Menge verwirrende Stimmen. Und alle argumentieren sich irgendwie mit der Bibel. Und da brauchen wir klare Orientierung. Wir brauchen einen geistlichen Kompass. Und das ist das Wort Gottes, die gesunde Lehre. Aber was auch gefordert ist, ist, dass wir diesem Wort und dem Herrn, der dieses Wort gibt, treu sind. Und das hängt miteinander zusammen. Wir haben das schon gesehen, im Hebräischen ist Treue und Wahrheit ganz eng miteinander verwandt. Ja? Und das finde ich sehr, sehr gut. Das stimmt nämlich auch. Ja? Also, die Wahrheit Gottes ist etwas absolut Vertrauenswürdiges, Zutrauenswürdiges, auf das wir uns völlig verlassen können. Und Gott ist treu. Und deswegen, wenn wir Gott treu sind, dann wird er uns lehren und leiten. Wenn wir aber von Gott abweichen und sein Wort verlassen, dann verlässt uns auch das Licht des Wortes und dann geraten wir in Zwielicht und Verwirrung. Ja? Also das hängt auch von unserer eigenen Herzenshaltung gegenüber dem Herrn ab und seinem Wort, ob wir in der Endzeit bewahrt durchkommen oder ob wir in die Irre gehen. Und deswegen, diese Aussagen, die wir jetzt lesen werden im 2. Timotheusbrief, behandeln dieses Spannungsfeld auf der einen Seite die gesunde Lehre, auf der anderen Seite unsere Herzenshaltung zum Wort Gottes. Und der Apostel Paulus gibt ja in dem Timotheusbrief sozusagen seinem Nachfolger, diesem geistlichen Erben, der natürlich kein Apostel mehr war, aber die nachapostolische Generation symbolisiert sozusagen, stellvertretend darstellt. Er gibt diesem Timotheus Ratschläge für den geistlichen Dienst und das geistliche Leben in schlimmen Zeiten. Und da wollen wir etwas daraus herausgreifen. Zunächst einmal einfach aus Kapitel 1 ab Vers 8. Diese Stelle, wo Paulus dem Timotheus schreibt, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Ja, also am Anfang unseres Weges steht ein heiliger Ruf. Dass der Herr Jesus in unser Leben getreten ist, das vorher von Finsternis geprägt war, selbst bei denen, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, ist es ja im Herzen finster, bis sie sich persönlich bekehren und den Herrn annehmen. Und da ist der Anfang, den hat Gott gemacht. Er hat uns gerufen, er hat uns erleuchtet, er hat uns zu sich gezogen. Und diese Berufung war für den Apostel Paulus eine lebenslange Verpflichtung, dem Herrn treu zu dienen. Und das sollte es eigentlich bei uns auch sein. Dass wir sagen, wenn dieser große Gott mich herausgerettet, herausgerufen hat aus dem Sumpf der Sünde, dann soll mein Leben ihm geweiht sein, dem Dienst für ihn geweiht sein. Dieser Dienst sieht sehr unterschiedlich aus, je nachdem, was wir für Aufträge und Gnadengaben haben. Aber jeder Christ, jeder Gläubige ist gerufen zum Dienen. Und auch jeder Christ ist gerufen zum Zeugnis für das Evangelium. Nicht jeder kann das Evangelium verkündigen, das ist gar nicht der Auftrag von jedem. Aber jeder kann das Evangelium bezeugen. Und zwar sowohl im Leben als auch mit Worten. Und das ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges in der heutigen Zeit, dass wir mutig zu dem Herrn Jesus und zu seinem Wort stehen und dass wir da uns nicht einschüchtern lassen. Im Vers 7 hat ja der Apostel Paulus diese wunderbare Verheißung weitergegeben, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir diese im Geist Gottes wandeln, in der Kraft des Geistes, Sonst werden wir unter dem Druck der Endzeit zurückweichen, verwirrt sein und den Kurs verlieren. Ja? Also wir brauchen einfach diese Bereitschaft, dem Herrn von ganzem Herzen zu dienen, als Antwort auf die Gnade der Errettung. Und wir brauchen dann die Kraft des Heiligen Geistes, der uns Mut gibt. Und es wird vermehrt nötig sein, denn vermehrt werden bibeltreue Christen als menschenfeindliche Fundamentalisten, als Staatsfeinde, als Gesellschaftsfeinde angegriffen und verleumdet werden. Das haben wir schon jetzt ansatzweise. In Amerika und anderen Ländern ist es schon schlimmer, dass da wirklich auch Leute entlassen werden, weil sie Zeugnis von Christus geben. Und darauf können wir im Grunde nur antworten, auf diese Herausforderung in der Kraft des Heiligen Geistes, wenn wir diesen heiligen Ruf für uns erkannt haben und darauf auch geantwortet haben, mit der Bereitschaft von ganzem Herzen dem Herrn zu dienen. Und dann kommt der zweite Punkt, und das geht direkt auf das Thema, auf die Einleitung des Themas hin, das ich heute schon mal angesprochen habe, und das ist ab Vers 12, wo der Apostel Paulus von seinem Dienst am Wort schreibt und dann dem Timotheus einen wichtigen Auftrag gibt. Ich lese mal ab Vers 12. Aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht. Denn ich weiß, an wen ich glaube, und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Das anvertraute Gut ist das Wort Gottes. Ja? Der Apostel Paulus sollte es verkündigen, das Evangelium von Christus. Und nun war er gefangen genommen, war im Gefängnis und erwartete den Tod. Und die Frage bei vielen seiner Freunde war, wie geht es jetzt weiter mit dem Evangelium? Ist dieses Wort jetzt damit sozusagen erstickt, dass sein wichtigster Bote hingerichtet werden wird? Und da sagt der Apostel Paulus, ich glaube, dass Gott dieses Wort, das er mir anvertraut hat, diesen kostbaren Schatz bewahren kann, auch über meinen Tod hinaus. Und so war es auch. Deswegen haben wir heute die Bibel in den Händen, wo dieses herrliche Gotteswort auch uns zur Verfügung steht, weil Gott es bewahrt hat. Aber auch wir sollen es bewahren. Und davon reden die nächsten Verse. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. An was sollen wir uns halten in einer Zeit der Verwirrung und der Verführung? Halte dich an das Muster der gesunden Worte. Ich finde es ganz interessant, wie das ausgedrückt ist. Man hätte natürlich auch sagen können, halte dich an das Wort. Das wäre auch richtig gewesen. Aber hier betont der Heilige Geist etwas, nämlich die Worte, die wir in der Bibel finden, besonders aber in den Lehrbriefen der Apostel. Das ist ja die eigentliche Lehre für die Gemeinde. Es ist auch ganz wichtig, dass wir das verstehen, dass im Neuen Testament wir eine unterschiedliche Struktur haben. Wir haben die vier Evangelien als das Zeugnis des Geistes Gottes von dem Messias, dem Sohn Gottes, der Mensch wurde, der am Kreuz für uns starb, der auferstanden ist und in die Herrlichkeit gegangen ist. Das ist das Zeugnis der Evangelien von Christus, von seinen Wundern, von seinen Taten, besonders von seinem Kreuzestod und seiner Auferstehung. Wir haben dann die Apostelgeschichte als den historischen Bericht des Heiligen Geistes von dem Anfang der Gemeinde, von der Begründung der Gemeinde, von dem Ausgang des Evangeliums von Jerusalem bis an die Enden der Erde. Und dann haben wir einen ganz wichtigen Abschnitt, und das ist die Lehre der Apostel. Das ist das, wo wir drin bleiben sollen. Apostelgeschichte 2,42 kennen wir alle. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Und das bedeutet, in den Lehrbriefen offenbart uns Gott den Ratschluss, den er besonders für seine Gemeinde hat. Das sind die Dinge, von denen der Herr Jesus gesagt hat, dass er sie den Jüngern vor Pfingsten noch nicht mitteilen konnte. Wo er sagt, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht fassen. Wenn aber der Geist Gottes gekommen ist, dann wird er euch in alle Wahrheit leiten. Das Ergebnis sind die Apostelbriefe. Und die sind von besonderer Bedeutung, weil hier haben wir die Lehre für die Gemeinde. Ja? Und deswegen muss auch sag mal, gesunde Lehre für die Gemeinde muss genau diese heilsgeschichtliche Einheit der Gemeinde betrachten und unterscheiden auch von Israel und vom tausendjährigen Reich. Das ist eine der grundlegenden Dinge, wir werden das nachher noch lesen, das Wort der Wahrheit recht teilen, dass wir verstehen, dass Gott sein Heilshandeln mit Israel unter den Bedingungen des alten Bundes in einer besonderen Weise gestaltet hat und dass Gott etwas Neues angefangen hat mit der Gemeinde. Die Gemeinde ist auf einer anderen heilsgeschichtlichen Basis aufgebaut als Israel. Zum Beispiel Israel hatte irdische Segnungen, ein irdisches Land und ein irdisches Königreich. Die Gemeinde hat himmlische Segnungen, sie hat überhaupt kein Land. Wir sind Fremdlinge hier. Ja? Wir haben auch keine Nation. Wir sind auch nicht in erster Linie Deutsche, sondern in erster Linie Himmelsbürger. Ja? Wobei wir gewisse Verpflichtungen haben in dieser Welt und in unserem Land, das wollen wir gar nicht leugnen. Aber wir sind geistlich gesehen Bürger des Himmels. Unsere Heimat ist im Himmel. Ja, und die Segnungen, die wir haben, sind auch im Himmel. Die Segnungen Israels waren auf der Erde. Ja, das waren Herden und reiche Ernten und Regen und diese Dinge. Ja. Und wenn man das miteinander vermischt, dann kommt man zum Beispiel zu dem falschen Wohlstandsevangelium oder dem falschen Heilungsevangelium der Pfingstler. Die nehmen nämlich irdische Segnungen für Israel und sagen, das hat Gott dir gegeben, der Gemeinde. Ja? Und damit machen sie die Gemeinde geistlich kaputt. Das ist nicht eine Bereicherung, wenn man irdische Heilung und Wohlstand dazu nimmt zum Evangelium, sondern damit macht man das ganze Evangelium kaputt. Ja? Also die Unterscheidung zwischen Israel und der Gemeinde und dem kommenden tausendjährigen Reich ist entscheidend wichtig, wenn wir die gesunde Lehre für die Gemeinde und die Ratschlüsse Gottes für die Gemeinde verstehen wollen. Zum Beispiel sagen die Pfingstler, ja, es steht doch geschrieben, alle Völker werden anbeten in Jerusalem. Also werden sich doch alle Völker bekehren. Ja, natürlich bekehren sich alle Völker, aber wann? Im tausendjährigen Reich. Nicht jetzt. Jetzt ruft Gott eine Minderheit raus, eine auserwählte Minderheit, und dann werden sich ganze Völker bekehren. Und das machen ja die Schwärmer schon heute. Ne? Ihr kennt wahrscheinlich diese fahnenschwenkenden Festchen in Jerusalem, wenn die Pfingstler Laubhüttenfest feiern. Ja? Das ist heilsgeschichtlich gesehen Unfug. Die wollen etwas vorwegnehmen, was Gott erst in der kommenden Weltzeit gegeben hat. Und dort wird es dann ganz anders aussehen. Ja? Dort werden es wirklich die Völker sein oder ihre Vertretungen, die da feiern. Und das ist falsch, wenn man das miteinander vermischt. Ja? Im tausendjährigen Reich werden die Gläubigen wirklich auch herrschen und der Satan wird gebunden sein. Und die Pfingstler wollen das alles heute schon machen. Sie wollen heute schon den Satan binden und wollen heute schon herrschen. Und es gibt totales Chaos. Ja? Damit entsteht Zerstörung für die Gemeinde. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass ich die Struktur, die Gott selber in sein Wort hineingelegt hat, beachte. Offenbarung ist etwas für die Gemeinde Zukünftiges. Ja? Es gab alle möglichen lieben Leute aus dem Pietismus, die die Offenbarung völlig falsch ausgelegt haben. Und dann haben sie zum Beispiel die Leute nach Ukraine oder nach Israel geschickt. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, ne? Aber im Pietismus gab es Leute, die gesagt haben, heute haben wir Offenbarung 12 und der Bergungsort, zu dem alle Christen fliehen müssen, ist in der Ukraine. Und die anderen haben gesagt, der ist in Israel. Ja? Und dann sind die Leute ausgewandert, weggegangen, weil sie gedacht haben, der Herr kommt bald und wenn wir geborgen sein wollen, müssen wir dorthin gehen. Ja? Und wenn wir heilsgeschichtlich die Offenbarung auslegen, dann merken wir, das ist eigentlich die Zeit ab Offenbarung 4, wo die Gemeinde entrückt ist und wo sich Gott wieder Israel zuwendet, wo die Zorngerichte des großen Tages des Herrn über die Welt kommen und wo letztlich dann eine ganz andere heilsgeschichtliche Ordnung ist und die Frau mit den 12 Sternen, das ist aus meiner Sicht Israel und auf niemals die Gemeinde. Ja? Und wenn wir das durcheinander bringen, oder die 144.000, das ist ja der Irrtum der Zeugen Jehovas, wo da ganz klar steht, Dan und, also Dan nicht, sondern die anderen Stämme Israels werden da aufgeführt mit Namen und die Zeugen Jehovas sagen, das sind wir, die 144.000. Ja? Also das ist genau der Irrtum, der entsteht, wenn man eben das Muster der gesunden Worte nicht beachtet. Die Struktur, die Gott gegeben hat und wo wir sehen, Das sind die Heilsratschlüsse mit Israel, das sind die Heilsratschlüsse der kommenden Weltzeit und das sind die Heilsratschlüsse, die Gott für uns hat. Und die finden wir in allererster Linie in den Apostelbriefen. Ja? Und wenn wir die Briefe wieder studieren, bei jedem Thema, das du nehmen willst, ob das jetzt Taufe ist, ob das jetzt Auserwählung ist, ob das jetzt das Heil in Christus ist, du findest praktisch kein Thema, das nur an einer einzigen Stelle erschöpfend abgehandelt wird. Ja? So hätten wir das gerne, ne? So ein strukturiertes Lehrbuch, Paragraph 1, A, B, C, D, wo alles von Anfang bis Ende durch ist, musst du nur noch auswendig lernen, dann hast du den Ratschluss Gottes logisch entfaltet. Tatsache ist, dass Gott seine Gedanken an verschiedenen Stellen, vor allen Dingen auch der Briefe, aber dann ergänzend eben auch Altes Testament oder Evangelien, offenbart und du findest das Muster, die Struktur, die Gesamtaussage nur, wenn du wirklich die Bibel gründlich studierst und zum Beispiel mit Hilfe einer Konkordanz alle Stellen, die zu diesem Thema etwas zu sagen haben, zusammenträgst. Und dann ist eben gesunde Lehre, dass du nichts lehrst, was im Widerspruch zu irgendeiner Bibelaussage ist. Ja? Also alle falschen Lehrer nehmen sich bestimmte Bibelworte raus, drehen die ein bisschen rum und andere lassen sie weg oder verdrehen sie und dann bringen sie ein falsches Bild zustande. Und das echte Bild hat das Kennzeichen, dass es alle Bibelstellen, die zu dem Thema etwas sagen, in harmonischer Übereinstimmung bringt und erklärt, ohne irgendeiner Bibelstelle Gewalt anzutun. Und wenn du das nicht kannst, musst du sagen, ich weiß es nicht. Ja? Ich kann nur bezeugen, das sagt das Wort, aber wie das zusammenhängt, weiß ich nicht. Aber was man nicht machen darf, ist, dass man eben da ein falsches philosophisches System macht und dann schneidet man einfach alles ab, was nicht reinpasst. Ja? Das ist eine Vergewaltigung des Wortes Gottes, ein unredlicher Umgang mit dem Wort. Ja? Deswegen, da steckt ganz viel drin, wenn wir hier lesen, halte dich an das Muster der gesunden Worte. Ja? Also, die verschiedenen Bibelaussagen ergeben eine klare Struktur, ein klares Muster, wenn man sie ehrfürchtig und demütig studiert und im Gesamtzusammenhang studiert. Das will das aus meiner Sicht sagen. Und an diese gesunde Lehre wollen wir uns halten. Das heißt, sie soll uns verbindlich sein. Wisst ihr, und das ist ja genau das, was der moderne Christ heute macht, dass er unterscheidet, dieses Bibelwort gefällt mir, das nehme ich mal an. Und dann gibt es da diese Bibelworte über die Frauenfrage, dass die Frau schweigen soll und nicht lehren darf und nicht leiten darf. Das passt nicht in unsere Zeit. Das passt mir nicht. Das nehme ich nicht an. Ja? Und in dem Moment, wo ich so handle, bin ich nicht mehr bibeltreu und auch die bewahrende und segnende Kraft des Wortes ist kaputt gemacht. Ja? Entweder ganz oder gar nicht. Ich kann mir nicht die Bibelstellen raussuchen, die mir passen. Alle Heilszusagen nehme ich gerne an und alles, wo Gehorsam und Opfer gefragt wird, das lasse ich weg oder lasse es mir von einem Theologen weg erklären. Ja? Das kann man auch machen. Ja? Man kann, muss nur gucken, zu irgendeiner Frage findet man irgendeinen schlauen Theologen, der sagt, da steht doch genau das Gegenteil von dem, was da steht. Ah, wunderbar, dann bin ich ja entlassen. Ja? Ob das jetzt Scheidung und Wiederverheiratung ist, ob das zum Beispiel die Frage der Kopfbedeckung ist, wo ein Theologe es mal geschafft hat, ein ganzes Buch zu schreiben, wo er sagt, Paulus verbietet den Korinthern den Schleier zu tragen. Ja? Und da muss ich auch sagen, also von dem habe ich nie wieder was ernst genommen oder gelesen. Ja? Wer so demagogisch mit Gottes Wort umgeht, dass er sagt, da steht doch genau das Gegenteil von dem, was da steht, vor dem muss man sich fürchten. Ja? Das ist für mich schrecklich. Also mich zu halten an das Muster der gesunden Worte heißt, ich nehme es einfältig von ganzem Herzen an, auch wenn es mich schneidet, auch wenn es mir sagt, du liegst falsch, du musst Buße tun. Und das ist die Frage, da können wir uns mal fragen, wo stehen wir da zu dem Wort Gottes? Ja? Halten wir uns auch dann dran, wenn es unser Leben ganz unbequem ins Licht stellt und uns zeigt, da liegst du falsch. Ja? Und das ist auch genau der Unterschied zwischen denen, die in der Endzeit bewahrt werden und zurechtkommen und denen, die nicht bewahrt werden. Denn wenn du dann sagst, oh, das gefällt mir aber gar nicht, was hier das Wort Gottes sagt, das werde ich mal ganz schnell überschlagen und das nächste Mal lese ich die Stelle am besten gar nicht mehr. Ja? Dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du verführt wirst und vom Weg abkommst. Ja? Gott hat sein Wort, es ist ein heiliges Wort, es ist ein lebendiges Wort. Wir können nicht mit ihm umspringen, wie wir Menschen wollen. Ja? Und das ist eben wichtig, wenn es da heißt, dieses edle oder kostbare, anvertraute Gut, bewahre. Bewahren bedeutet auch befolgen. Bewahren bedeutet, dass wir darüber wachen, dass wir es mit aller Kraft verteidigen gegen alle Angriffe, aber auch, dass wir es einfältig befolgen und sagen, ich will mich unter das Wort beugen, auch wenn das mich mein Leben kostet. Ja? Und es gibt vielleicht manche, ich habe auch mal vor kurzem wieder mit einer jungen Dame gesprochen, die mich angerufen hat, gesagt hat, ich habe so ein Problem mit dämonischen Stimmen und Belastungen. Und sie hat, ich habe dann gefragt, haben sie sich da irgendwie die Hände auflegen lassen? Nein, gar nicht und so. Dann habe ich gesagt, aber irgendwo ist Sünde in ihrem Leben, ganz ehrlich, sonst kann das Satan nicht so wirken. Und dann kam raus, sie lebt zusammen mit einem Mann schon seit vielen Jahren. Ja? Dann habe ich gesagt, Ihnen ist bewusst, dass das Sünde ist. Naja, ja, ich weiß schon. Ich sage, da brauchen Sie sich jetzt nicht zu wundern. Wenn der Feind da so Raum hat in ihrem Leben, ja, dann muss diese Sünde beseitigt werden. Ja, meinen Sie wirklich, das bedeutet, ich muss mich von meinem Partner trennen? Habe ich gesagt. Entweder heiraten oder trennen. Der ist ungläubig, den will sie gar nicht heiraten. Da gibt es nur trennen. Ja? Ja, das ist natürlich bitterhart. Ja? Das kann einem erstmal existenziell angreifen, wenn man so etwas hört. Aber ihr Lieben, wenn wir dann sagen, ja, dann nehme ich doch lieber einen Ausleger, der das so auslegt, dass ich das kann, dann brauchen wir nicht mehr um Bewahrung beten in der Endzeit. Ja? Dann haben wir das Wort Gottes im Prinzip zurückgewiesen, weil es uns unbequem ist, weil es uns schneidet. Und das dürfen wir nicht tun, ihr Lieben. Ja? Das Bewahren ist eine Sache, die hat Konsequenzen für unser Leben. Manchmal auch schmerzhafte. Aber nie negativ. Wisst ihr, wenn Gottes Geist mir eine Sünde zeigt, die ich aufzugeben habe, die ich Buße zu tun habe, dann ist es immer nur Gottes Liebe. Und es ist vielleicht schmerzhaft, diese Sache zu bereinigen, aber danach, der Segen ist 10-mal mehr wert als der zweifelhafte Vorteil, den man von der Sünde meint zu haben. Ja? Das ist übrigens Glaube. Ja? Dass man weiß, dass die ewige Herrlichkeit bei Gott mehr wiegt als der zeitliche Genuss der Sünde. Hebräer 11. Ja? Und da müssen wir uns entscheiden. Da entscheidet sich auch bibeltreu oder nicht bibeltreu. Das hat ganz konkrete, elementare, geistliche und moralische Konsequenzen. Bewahre das kostbare Gut. Ist das Wort Gottes uns kostbar? Ganz gewiss nicht kostbar genug, muss ich auch von mir sagen. Ja? Wenn wir tiefer erfassen würden, was dieses herrliche Offenbarungswort, dieses Wort der Wahrheit, dieses gesundmachende Wort ist, wir würden es viel mehr schätzen, uns viel mehr Zeit nehmen dafür und viel mehr dankbar sein dafür und auch eine Ehrfurcht vor dem Wort haben. Ich habe das erst vor kurzem wieder gelesen, Jesaja 66 ist es, denke ich, und das ist halt für unsere heutige postmoderne Zeit natürlich ein bisschen eine seltsame Sprache, aber so steht es geschrieben. Jesaja 66, Vers 2. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Nun gut, hier waren Gerichtsworte angesagt, Propheten Jesaja, ja. Die ernsthafte Androhung, dass Israel sein ganzes Land und alles verlieren würde, wenn sie dem Herrn ungehorsam sind. Aber haben wir Ehrfurcht vor dem Wort Gottes? Oder meinen wir können mit dem Wort Gottes umspringen, wenn es uns passt, dann nehmen wir es an, wenn es uns nicht passt, dann lassen wir es weg. Ja? Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie wir in der Endzeit durchkommen. Ich glaube, dass die Furcht Gottes und die Ehrfurcht vor seinem Wort etwas von dem Wichtigsten ist, was wir brauchen, um in der Endzeit zu überleben. Und da müssen wir wirklich drum beten, weil der ganze Zeitgeist und der ganze christliche Zeitgeist läuft darauf hinaus, die Furcht Gottes aufzulösen, zu zerstören, zu verwässern und irgendwo den Menschen auf den Thron zu heben und Gott vom Thron runterzustoßen. Das ist letztlich der Zeitgeist in der Christenheit. Und dem müssen wir bewusst widerstehen. Ja, im weiteren Verlauf kommt eine ganz persönliche Ermutigung für den Timotheus, der offensichtlich auch angefochten war in seinem Dienst. Das lesen wir im zweiten Kapitel, ab Vers 1. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Soweit vielleicht einmal. Also unser geistliches Leben, das gilt für uns alle, in dem Maß, wie wir dem Herrn Jesus dienen wollen, ist es ein Kampf. Die Gläubigen, die einfach vor sich hintümpeln, eigensüchtig sich um sich selber drehen, die lässt der Satan ziemlich in Ruhe. Er bestärkt sie auf ihrem falschen Weg. Aber die, die dem Herrn wirklich sich zur Verfügung stellen und dienen wollen, die geraten ins Kreuzfeuer. Die werden angeschossen. Da gibt es Kampf. Und in einem solchen Kampf können wir auch ganz leicht mutlos werden. Und deswegen sagt der Apostel Paulus, und es sagt auch der himmlische Vater im Grund zu uns, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Wisst ihr, im Dienst können wir auch manchmal in einen Druck kommen, der nicht vom Herrn ist. Wir kommen ins Fleisch und denken, jetzt muss ich alles tun, damit das Reich Gottes gebaut wird und Gottes Sache vorankommt. Und plötzlich bin ich es. Und dann werden wir ganz schwach, weil wir nämlich plötzlich auf unser Fleisch vertrauen und im Fleisch Gott dienen. Und das funktioniert nie. Ist auch Gott nicht wohlgefällig. Ja? Also wenn wir diese Verantwortung sehen, ich will dem Herrn dienen, dann brauchen wir die Gnade des Herrn Jesus Christus. Darin sind wir stark, dass wir wissen, es ist alles Gnade, es ist sein Leben in mir, das letztlich das Entscheidende ist, dass das Auferstehungsleben des Herrn Jesus Christus in mir ist und dass ich ihm mich zur Verfügung stelle, dass er die Werke durch mich tut, dann bin ich entlastet von diesem fleischlichen Leistungsdruck, der mich kaputt macht. Ja? Und auf der anderen Seite, wenn ich in meiner eigenen Kraft Gott dienen will, dann blockiere ich die Kraft des Heiligen Geistes gerade. Ja? Die kann sich nicht entfalten. In dem Maß, wo ich mich wirklich dem Herrn zur Verfügung stelle, und es hängt vielleicht auch zusammen mit diesem zerbrochenen und demütigen Geist, ja, dass wir gemerkt haben, ich selber tauge gar nichts im Dienst Gottes, ja, sondern Christus muss mich erfüllen mit seinem Geist und wirklich durch den Geist wirken, dann kann auch der Dienst gelingen. Und eine ganz wichtige Sache, die gilt für uns alle im übertragenen Sinn, ist, dass wir das, was wir empfangen haben, weitergeben. Das ist natürlich eine besondere Verantwortung des Predigers, wie es Timotheus war, oder auch eines Gemeindehirten, dass er das, was er empfangen hat vom Herrn, anderen weitergibt, die wiederum es weitergeben können und andere lehren können. Aber in einem weiteren Sinn sollte jeder Gläubige den Segen, die Gnade, auch vielleicht die geistliche Erfahrung und Ausrichtung, die er vom Herrn empfangen hat, bestrebt sein, an andere weiterzugeben. Besonders auch an die jüngere Generation. Und wenn wir da selber vielleicht nicht so viel Gelegenheit haben, dann dürfen wir zumindest ganz intensiv dafür beten. Denn das ist auch so einer der Kanäle des Teufels, dass er versucht, die jüngere Generation, die noch kaum geistliche Erfahrung und biblische Prägung hat, von dem bibeltreuen Weg wegzulenken in irgendeine Sackgasse. Wir haben gestern geredet von ICF, von Hip-Hop-Lobpreis, ja, von diesen Dingen, die totale Selbstverwirklichung für junge Leute bedeuten, und eben eine totale Sackgasse in ihrem geistlichen Leben erzeugen können. Also da ist es wichtig, dass wir beten drum, dass sozusagen die Stabübergabe, die Fackel, die an die jüngere Generation weitergegeben wird, der bibeltreuen Christusnachfolge, dass das geschehen darf und dass der Herr auch uns persönlich, je nachdem wie wir da eben in der Lage sind, gebraucht, um das auch an die jüngere Generation weiter zu vermitteln. Ja? Und dafür ist wichtig, dass wir standhaft die Widrigkeiten erleben. Ich weiß nicht, können wir das geistlich einordnen? Wenn wir dem Herrn dienen, dann gibt es vielleicht manchmal Krankheiten, seltsame. Es gibt seltsame Schwierigkeiten im Beruf, Menschen, die plötzlich in der Gemeinde auftreten und uns angreifen, verleumden Und manchmal sehen wir das alles auf der menschlichen Ebene. Aber Epheser 6 lehrt uns, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen die Finsternismächte. Und die benutzen manchmal auch Menschen und manchmal sogar liebe Christen, die im Fleisch handeln, um Diener Gottes anzugreifen und zu entmutigen. Ja? Der Petrus war so einer. Ja? Der Herr Jesus musste ihm sagen, weiche hinter mich, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Ja? Also da müssen wir einfach aufpassen, diese Dinge müssen wir standhaft ertragen. Wir brauchen nicht meinen, dass wir dem Herrn dienen und dann nachher ohne Widerstände in sanfter Brise vor uns hin segeln können. Ja, das funktioniert nicht, dann stimmt irgendwas nicht so ganz. Ja. Zumindest auf die Dauer. Ja, und dann, wer in Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Ja, also, dass wir aufpassen, dass wir nicht in eine Falle geraten. Manche junge Männer zum Beispiel, die geraten in die Falle, dass sie eine tolle Karriere machen können, wo sie vielleicht viel Geld verdienen, wo aber ihr Arbeitgeber 60 Stunden in der Woche sie in Beschlag belegt und sie fallen aus fürs Reich Gottes und für die Gemeindearbeit. Das ist ein Fallstrick. Wenn du dem Herrn dienen willst, dann verstricke dich nicht in die Geschäfte des Lebensunterhalts. Das heißt nicht, dass man nicht für den Lebensunterhalt arbeiten muss, das ist das Normale, wenn man nicht im vollzeitlichen Dienst berufen ist. Aber wenn ich die Karriere erlaube, einen zu großen Stellenwert zu bekommen in meinem Leben, dann mache ich mich unter Umständen untauglich für den geistlichen Dienst. Und da müssen wir wachsam sein. Ja, ja. Vers 15, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Also diese Bereitschaft zur Hingabe an Gott. Herr, hier bin ich, gebrauche du mich, wo du es willst. Und es ist auch wichtig, dass wir da verstehen, nicht jeder hat zum Beispiel eine Lehr- oder Verkündigungsgabe. Ja? Unsere lieben Schwestern haben diesen Auftrag überhaupt nicht. Aber sie haben dafür ein so breites Feld an anderen Diensten und die werden unter Umständen versäumt, wenn man da auf dem Emanzipationstrip ist und sich gerade nach dem ausstreckt, was nicht Gottes Auftrag ist. Ja? Und das ist so wichtig, dass man auch vor dem Herrn steht und sagt, Herr, ich will mich dir zur Verfügung stellen, zeig mir das Dienstfeld, zeig mir den Weg, wie ich dir dienen kann und mach mich dazu tauglich und bewährt. Und eine der Dinge, die da wichtig sind, das ist die Absonderung vom Bösen. Wir können dem Herrn nicht treu dienen, wenn wir in Verbindungen sind mit Leuten, die letztlich Feinde Gottes sind, die Irrlehren verbreiten, die dem Herrn letztlich entgegenarbeiten, anstatt ihm treu zu dienen. Und das wird in dem Abschnitt ab Vers 19 deutlich gemacht. Da geht es um Absonderung eines Dieners Gottes. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wendet sich ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn sich nun jemand von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. Also das ist schmerzhaft manchmal. Ich habe schon manchmal mit Geschwistern gesprochen, die haben gesagt, ja, ich weiß, die Gemeinde, die ist letztlich jetzt in der Ökumene und charismatischer Lobpreis ist drin, aber das sind so liebe Leute und ich bin da noch in der Kinderstunde und ich werde gebraucht und ich will einfach nicht so gerne diese nette Gemeinschaft verlassen. Und das sind zum Beispiel so Konflikte, die da aufkommen können. Ja? Menschliche Gründe, dass man noch in einer Gemeinde bleibt, die wirklich vom Herrn gewichen ist und wo Böses sogar ist. Ja? Und das ist zum Beispiel auch etwas Gefährliches. Letztlich, wenn wir uns von dem Sauerteig, von wirklich Bösem nicht absondern, dann frisst dieser Sauerteig uns selber an. Ja? Also man muss das sicher unterscheiden. Ja? Also wenn wir auch die apostolischen Gemeinden ansehen, die Ermahnungen, die der Apostel Paulus schreibt, wir können in der Endzeit nicht einen zu hohen Maßstab haben, dass wir sagen, ich suche die Gemeinde, die fast perfekt ist und in allen meinen Vorstellungen entspricht und alles andere ist nichts. Da wirst du, glaube ich, im Grund irgendwann ganz schnell einsam werden und alleine dort sitzen. Ja? Das ist auch ein falscher Maßstab, denn die Endzeit ist eine Zeit des Niedergangs, wo wir überall, wenn wir genau genug gucken, Mängel, Versagen und Fehler finden. Auch bei uns selber, müssen wir doch mal ehrlich sein. Ja? Und deswegen muss ich schon unterscheiden, ist es eine Gemeinde, die im Prinzip bibeltreu ist, die im Prinzip noch dem Herrn dienen will, wo das Wort noch klar verkündigt wird, und dann gibt es dort vielleicht die oder die definierten Mängel. Ja? Und dann finde ich es zum Beispiel eher gefährlich, wenn man da sich absondert und weggeht und sagt, das gefällt mir nicht und das passt mir nicht. Sondern da muss man sich auch lernen, priesterlich drunter zu stellen und zu beten, dass die Mängel überwunden werden und die Brüder zu stärken, anstatt sie die ganze Zeit zu kritisieren. Ja? Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, wenn ich aber wirklich vom Wort Gottes sehe, hier ist Böses, hier wird moralische Sünde bewusst geduldet, hier werden Irrlehren verbreitet und es wird nichts dagegen getan auf die Dauer, dann muss ich mich absondern. Ja? Und das ist genau das, was hier geschrieben steht mit diesen Gefäßen. Ja? Die Christenheit ist ein großes Haus. Da gibt es die unterschiedlichsten Dinge nebeneinander. Ja? Aber es ist klar, dass kein Hausherr zum Beispiel den Eimer, den er zum Putzen der Toiletten verwendet, neben die Gläser stellen wird, aus denen jetzt gleich die Gäste bei seinem Gastmahl trinken sollen. Ja? Das macht man nicht. Das trennt man voneinander. Und das ist eigentlich genau das Bild, das hier gebraucht wird. Ja? Wenn ich ein Gefäß zur Ehre sein will, dann muss ich mich trennen und absondern von denen, die im Haus Gottes Böses tun. Ja? Irrlehrer, falsche Diener und Leute, die in Sünde leben, das sind verunreinigte Gefäße. Ich muss sie nicht richten, ich muss nicht über sie urteilen, ich muss mich einfach von ihnen trennen, weil das nicht sein kann, weil ich sonst in meiner eigenen Brauchbarkeit für den Herrn beeinträchtigt bin. Ja? Also Dienst für den Herrn und Heiligung gehört ganz untrennbar zusammen. Ja? Das ist eine Frage der Gewissensführung im Einzelnen, aber vom Grundsatz her muss ich bereit sein, mich zu trennen, wo Böses und Verführung und Irrlehre mich verunreinigen würde. Vers 22, wir haben das schon gelesen, gestern: so fliehen nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Also das ist auch ganz wichtig, dass wir nicht uns in ein Einzelgängertum und Sektierertum treiben lassen. Es ist manchmal sehr schwierig, aber ich darf bitten, und es ist der Wille des Herrn: Herr, führe mich zusammen mit Geschwistern, die dich aus reinem Herzen anrufen, mit denen ich Gemeinschaft haben kann. Und sei es in einer Hausgemeinde oder einem Hauskreis, wenn es keine Ortsgemeinde im eigentlichen Sinn in der Nähe gibt. Aber eine biblische Ortsgemeinde ist schon das, was wir erstreben sollten und was das Normale und Beste ist. Ja? Wo es mehrere Älteste gibt, wo es eine klare Wortverkündigung gibt, wo die biblischen Gemeindeordnungen gehalten werden. Dafür muss ich auch bereit sein, Opfer zu bringen und vielleicht mal eine halbe Stunde oder manchmal auch eine Stunde zu fahren. Ja? Ich kann nicht erwarten, dass die bibeltreue Gemeinde vor meiner Haustür ist. Es sei denn, ich habe den Auftrag, sie selber zu gründen. Das kann vielleicht auch sein. Ja? Und da gibt es auch viel zu wenig Mut, so etwas auch mal anzufangen. Wenn man einfach sieht, es ist vorne und überall nichts, dann darf ich als Bruder mich auch fragen: Herr, willst du vielleicht mich gebrauchen? Sollte ich vielleicht mal einfach mit einer Bibelstunde, mit dem Bibelkreis anfangen und beten? Ja? Besser als gar nichts ist es auf jeden Fall. Und da fehlt oft auch der Mut dazu. Aber wie gesagt, diese Absonderung hat als Gegengewicht: Suche die Gemeinschaft mit denen, die den Herrn lieb haben, und erbaue dich mit ihnen gemeinsam. Ja, das ist vielleicht jetzt auch ganz wichtig für unser Zeugnis und der Charismatiker. Mir war jedenfalls der folgende Abschnitt immer ganz wichtig: Die törichten und unverständigen Streitfragen aber weise zurück, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit, und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Also dieses Wort führe ich immer wieder an, wenn Geschwister mich fragen, wie soll ich beten für meine Angehörigen, für meine Freunde, die in der Charismatik sind? Ja? Klar ist, wenn sie diese Geistertaufe empfangen haben, sind sie unter einem dämonischen Nebel. Sie können nicht klar denken, sie sehen die Dinge nicht so, wie sie wirklich sind. Das ging uns genauso, wo wir nun im Pfingstern waren. Ja? Diese falsche Salbung macht unsere geistlichen Augen völlig trübe und wir sehen nicht das Offensichtliche. Ja? Und wenn man jemanden in einem solchen Zustand versucht, die Wahrheit zu bezeugen, dann wird man im Normalfall ziemlich aggressive Zurückweisung ernten. Ja? Weil die Leute, also ich sage immer, wenn ich mein dickes Charismatikbuch damals als Charismatiker gekriegt hätte, das hätte ich mit spitzen Fingern genommen und in den nächsten Mülleimer geschmissen. Ja? Und hätte gedacht, das will mich verführen, dass ich meine Salbung und meine Vollmacht verliere. Ja? Es muss erst mal das kommen, dass jemand nüchtern wird. Ja? Aus diesem Rausch, aus diesem falschgeistigen Rausch aufwacht und sagt, Leute, da stimmt doch was nicht. Das passt doch nicht zusammen mit der Bibel, mit der Wahrheit, was die Leute mir sagen und machen. Ja? Erst wenn da so eine Frage, ein Suchen da ist, dann erst kann man mit dem Zeugnis der Wahrheit die Menschen auch ansprechen und gewinnen. Ja? Solange die noch voll überzeugt da in der Linie laufen, da kannst du nur für sie beten. Natürlich, man sollte ihnen trotzdem in Liebe sagen, weißt du, ich muss dir sagen, du bist verführt. Du gehst in eine falsche Richtung. Dann werden sie vielleicht erstmal ganz empört sein und nichts mehr von dir wissen wollen. Aber das muss man, denke ich, auch ein Stück tragen. Das ist das Zeugnis in Liebe. Aber wir müssen beten, dass diese Menschen, Geschwister vielleicht auch, dass Gott ihnen Umkehr gibt zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels. Das dürfen wir beten. Ja? Und dann kann Gott sein Werk tun und dann kann es passieren, dass man ihnen vielleicht auch mal so eine biblische Schrift gibt oder eine Warnung weitergibt, eine Predigt weitergibt und es schlägt ein wie eine Bombe. Ja? Aber dafür muss der Herzensboden bereitet sein, sonst bewirkt es genau das Gegenteil. Ja? Also das einfach auch nochmal, wir brauchen auch Geduld und Sanftmut. Wir dürfen uns nicht in Streitigkeiten verwickeln lassen, in Auseinandersetzung mit Irrlehrern. Ja? Das führt weg vom Herrn, da haben wir dann keine Vollmacht mehr. Weil wir dürfen geduldige Überzeugungsarbeit leisten und beten, dass Gott diese heilsame Ernüchterung wirkt und es wirklich auch ja, dann dazu kommt, dass sie frei werden aus dem Fallstrick des Teufels. Und zum Beispiel die Pfingstbewegung, die Geistertaufe ist ein Fallstrick des Teufels. Und ganz klar so sagen und so sehen. Ja, wir wollen einige Abschnitte auch überspringen, aber in Kapitel 3, Vers 10 finde ich das so wertvoll und wichtig und das gilt für uns alle auch, nicht nur den Timotheus, wenn der Apostel Paulus da ihm sagt, du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgungen habe ich ertragen und aus allen hat mich der Herr gerettet. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Das ist ein Thema, über das man nicht so gerne spricht in der heutigen Christenheit, Leiden. Wenn wir dem Herrn dienen wollen, dann müssen wir bereit sein zu leiden. Wir müssen bereit sein, Verfolgung und Schmähung zu erdulden. Und zwar ohne zurückzuschmähen, ohne persönlich beleidigt zu sein. Das ist eine Übung. Ich habe da auch schon manche Gelegenheit gehabt, mich darin zu üben. Ja? Aber das ist ganz normal. Das gilt auch zum Beispiel, wenn ihr vielleicht mal unter Gebet eine Broschüre weitergebt, so eine Esra-Broschüre oder eine andere aufklärende Broschüre. Da kann es sein, da kommt was ganz Hässliches zurück. Ja? Die Leute sind persönlich beleidigt und wollen nichts mehr von uns wissen. Aber das muss man auch ertragen lernen. Und zwar die Menschen segnen, für sie beten. Ja, die meinen das nicht böse, das ist einfach, weil sie irregeführt sind. Ja? Und die Bereitschaft zu leiden, die Bereitschaft einfach in der Heiligung, in der Sanftmut und Demut zu leben und dabei standhaft auszuharren, das ist etwas ganz Wichtiges in der Endzeit. Wir werden da im nachfolgenden Vortrag noch drauf kommen. Aber es ist interessant, was der Apostel Paulus hier sagt. Er ist unser Vorbild. Er sagt dem Timotheus, du bist mir nachgefolgt in der Lebensführung. Nein, das ist interessant. Als erstes sagt er in der Lehre. Und dann erst kommt die Lebensführung. Ja? Ist auch interessant. Ne? In Apostelgeschichte 2,42, sie blieben beständig in der, nicht eher zuerst die Gemeinschaft, sondern in der Lehre der Apostel. Die Lehre ist das, was uns leitet. Deswegen steht sie an der ersten Stelle. Ja? Und dann kommt die Lebensführung. Die beiden Dinge müssen zusammenkommen. Es gibt manche Geschwister, die sind hervorragend in einem Kopfwissen über die Lehre, aber in der Lebensführung lassen sie wenig von den Überzeugungen sehen, die sie im Kopf haben. Und das ist ein Mangel, das ist sehr schade. Ja? Und auf der anderen Seite gibt es vielleicht Geschwister, die in der Lebensführung dem Herrn wirklich treu sein wollen, die aber ein Defizit in der Lehre haben und dann manchmal in die Irre gehen, weil sie eben von der Lehre her nicht die klare Orientierung haben. Wir brauchen also beides, Lehre und Lebensführung. Und wir brauchen die Bereitschaft, Verfolgung zu erleiden. Ja, das wird in Zukunft noch stärker werden, aber es ist eben auch Verfolgung von Mitchristen, nicht nur von falschen Christen, von irgendwelchen Allianzführern, sondern vielleicht auch von wirklich wiedergeborenen Geschwistern, die unseren Weg nicht verstehen und die uns irgendwo wehtun, uns verleumden. All das müssen wir lernen und dürfen wir lernen, um des Herrn Jesus willen zu ertragen. Und dann vielleicht noch diese letzte Stelle. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen. Erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Das war 2. Timotheus 4, ab Vers 1 bis Vers 5, Entschuldigung. Ja, also in diesen ganzen verwirrenden Zeiten ist unser Kompass, unsere Richtschnur, das inspirierte Wort Gottes. In den bekannten Versen, Vers 14 bis 17, im dritten Kapitel am Ende ist ja die Rede von dem inspirierten Wort, von dem, dass alle Schrift von Gott durch den Geist eingegeben ist, und dass sie nützlich ist zu unserer Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das heißt also, wir haben in der Bibel alles, was wir brauchen. Und deswegen müssen wir das Wort verkündigen und nicht irgendetwas anderes. Ihr Lieben, wir haben heute ganz oft eine Vermischung von göttlichem und menschlichem in der Verkündigung. Ganz viele Prediger heute nehmen ihre Zuflucht zu psychologischen Ratschlägen und psychologischen Theorien, die sie mit der Bibel vermischen. Das ist ein Verlust und kein Gewinn. Ja, da wird Feuer und Wasser miteinander vermischt und letztlich dient es dazu, dass die Menschen total in die Irre geführt werden. Ja. Und das ist eben die große Not, dass wir heute Seelsorge haben und dann sagt man, ja, wir brauchen Spezialisten und die Spezialisten müssen eine psychologische Ausbildung haben und dann fängt man an, humanistische Selbstverwirklichung mit biblischer Selbstverleugnung zu kombinieren. Und was kann dabei rauskommen? Nur Verwirrung. Ja? Und es ist ganz klar, plus zwei Beispiele. Ein Bruder hat mal erzählt, sie hatten eine Pflegetochter, die eben aus schlimmsten Umständen kamen, Prostitution, Drogensucht und so weiter, vernachlässigt. Und sie hat sich bekehrt und hat froh ihren Glauben gelebt. Und dann kam sie in die Fänge einer christlichen Psychologin. Und diese christliche Psychologin hat gesagt, ja, du bist doch schwer traumatisiert, du musst dich doch erstmal mit deinen frühkindlichen Traumata und deinen belastenden Erlebnissen, was deine Eltern dir alles angetan haben, beschäftigen, damit du gesund wirst. Und Tatsache war, sie hat sich leider darauf eingelassen und dann ist sie prompt depressiv geworden. Sie war voller Vorwürfe gegen ihre Umwelt und ist letztlich vom Glauben weggekommen und komplett abgestürzt in der Psychiatrie gelandet. Ja? Die war ein frohes Gotteskind, solange sie auf den Herrn blickte. Und dann kamen die menschlichen Psychologen und haben gesagt, du musst an dir selber rummachen und musst deine Verletzungen betrachten und musst deine Vorwürfe gegen deine Eltern und Großeltern und was nicht alles ventilieren. Und das hat sie zum Absturz gebracht. Ja? Das andere Beispiel, das eben auch jemand erzählt hat, da gab es einen Eheberatungskurs von so modernen christlichen Psychologen und da hat gesagt, 7 Ehepaare haben teilgenommen, alle 7 haben sich nachher scheiden lassen am Ende dieses Kurses. Ja? Ja, weil man in den modernen Kursen sagt man, du musst auch mal an dich denken, du musst dein Ego stärken, du musst deine Bedürfnisse zur Geltung bringen, du kannst nicht immer nur schlucken und Kompromisse machen, sondern du musst mal dich selbst behaupten. Ja, und das sag mal 2 Ehepartnern, ja? Dann ist es klar, was passiert. Ja? Versteht ihr? Das ist teuflisch. Ja? Das ist keine Hilfe, sondern eine Zerstörung. Du kannst nur entweder auf den Kurs der Selbstverleugnung, der Heiligung, der Kreuzesnachfolge gehen oder auf diesen Kurs der Selbstbehauptung, der Selbstbestätigung, der Selbstverwirklichung. Ja? Und das ist ein tödlicher Kurs für Christen. Ja? Das ist ganz klar. Das führt die Leute raus aus der Kreuzesnachfolge und hinein in einen verderblichen Weg, wo sie letztlich auf ihr eigenes Ego vertrauen und daran natürlich zu Schanden werden müssen. Geht ja gar nicht. Ja? Also die Schrift reicht völlig aus. Wir brauchen keine Psychologie, wir brauchen keine Managementlehre, ja? Wir brauchen keine Philosophie, wir brauchen auch keine Rhetorik. Ja? Das ist ja heute auch das. Ja, mach deine Sätze kurz, alle 7 Minuten ein Witzchen einbauen, 20 Minuten maximale Predigtlänge, ja. Und dann immer nur das Positive. Und dann werden alle möglichen Tricks, wie man die Leute irgendwo kirre macht, vermittelt. Und das Ganze tötet den Heiligen Geist. Das ist klar. Wenn ich so Predigten halte, dann flieht der Geist. Und das Wort hat keine Kraft mehr. Ja. Also sobald ich etwas dazu tun will zum Wort, mache ich es kaputt, zerstöre ich seine heilsame geistliche Kraft. Ich muss bereit sein, nach dem Wort Gottes selber zu leben und zu glauben für mich, es ist völlig genügend, damit ich in jeder Sache Orientierung bekomme. Natürlich unter der Leitung des Geistes, der Geist Gottes muss mich leiten, aber ich brauche nicht noch was anderes außer dem Wort. Und schon gar keine menschliche Psychologie. Und das ist eben ganz wichtig, weil da wird heute ganz viel kaputt gemacht in den modernen Gemeinden, wo letztlich eben auch Managementlehren, menschliche Weisheiten mit hineingemischt werden, auch im Gemeindebau. Da wird dann gesagt, wir können lernen von den Führungskräften weltlicher Unternehmen wie Coca-Cola. Ja, ja, du liebe Zeit, wenn eine Gemeinde darauf angewiesen ist, von Coca-Cola zu lernen oder von irgendwelchen IBM-Managern, dann reicht die Bibel offensichtlich doch nicht aus. Ja? Nein, sondern das ist das Rezept, wie der Teufel die Gemeinden kaputt macht, indem er Menschliches zusammenmischt mit dem Wort Gottes. Ja? Also von daher, das Wort Gottes allein genügt für mein Leben, aber es genügt auch für die Menschen in der Gemeinde. Ich muss es in Reinheit, in Lauterkeit verkündigen und dann wird die Gemeinde erbaut werden. Ich muss natürlich die Verkündigung mit Ermahnung, mit Seelsorge, mit geistlicher Hilfestellung verbinden, wie der Einzelne das im Leben umsetzt. Aber je besser und klarer die Predigt und die Lehre ist, desto weniger Seelsorge brauche ich. Da bin ich überzeugt davon. Ja? Wobei wir auf der anderen Seite heute natürlich auch manche komplexe Schwierigkeiten haben, durch das, dass in der Welt und in der Christenheit die Ehen, Familien zerbrechen, gibt es immer mehr schwer geschädigte Menschen. Ja, denen muss man schon helfen, das ist ganz klar. Aber auf der Grundlage des Wortes und bitte ohne Psychologie und menschliche Gründe. Ja? Deswegen dieses Verkündige des Wort, dieser Auftrag, der so ernst und mit einer solchen heiligen Eindringlichkeit vor Augen gestellt wird, der gilt auch letztlich uns allen als Orientierung. Den Geschwistern, die nicht den Auftrag haben, selber das Wort zu verkündigen, sagt dieses Wort: Geh in eine Gemeinde, in der genau das passiert. In der nicht nur lieblich und menschenfreundlich gepredigt wird, und die Ohren gekitzelt werden mit irgendwelchen Pfauenfedern, ja, sondern in der das Wort so gepredigt wird, dass es schneidet und überführt und uns hilft, Buße zu tun und in der Heiligung und Gottesfurcht zu wachsen. So eine Gemeinde brauchen wir. Klare Wortverkündigung ist ein ganz wichtiges Kriterium, natürlich nicht das einzige, aber ein ganz wichtiges Kriterium, gerade in der Endzeit, wenn wir uns fragen, in was für eine Gemeinde soll ich gehen? Ja? Und es ist eben interessant, dass hier ganz klar steht, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Ja? Wir kennen diese Geschichte, ich glaube, das war der Felix, der Landpfleger, dem der Apostel Paulus das Evangelium bezeugt hat und irgendwann war es dem zu viel, der merkt, oh, ich muss mich eigentlich bekehren. Er sagte, ach Paulus, es ist genug jetzt, wir werden dich wieder hören, wenn gelegene Zeit dafür ist. Ja? Und die gelegene Zeit kam nie und der Felix fuhr in die Hölle. Ja? Aber das ist genau der Punkt, wir dürfen nicht uns abwimmeln lassen. Wir müssen manchmal Dinge sagen als Prediger und es ist mir auch schon in unserer Gemeinde so gegangen, du weißt ganz genau, jetzt sprichst du ein Thema an, da werden gewisse Geschwister Ärger haben mit dir und werden Anstoß nehmen und es wird schwierig werden und es gibt Spannungen und du bist in der Versuchung, dieses Thema wegzulassen oder zumindest abzuschwächen, was du zu sagen hast. Ja? Es ist gefährlich, das dürfen wir nicht tun. Ja? Verkündige das Wort, es sei gelegen oder ungelegen. Auch wenn es Widerstände bringt und Nachteile bringt. Natürlich brauchen wir eine gewisse Weisheit, wie wir in einer gewissen Gemeindesituation Dinge vermitteln. Aber wenn wir anfangen, uns selber zu zensieren, um Konflikten aus dem Weg zu gehen, dann sind wir als Prediger auf einem ganz verkehrten und gefährlichen Weg. Wir brauchen die Freimütigkeit, den Mut, die Wahrheit Gottes zu verkündigen, auch wenn es Widerstand hervorruft und vielleicht Verfolgung und Probleme. Ja? Und das haben heute immer weniger und deswegen höre ich das auch immer wieder. Bleiben Sie bei diesem klaren Wort. Wir hören immer weniger Prediger, die das Wort noch so klar sagen. Das macht mich traurig, ja? Weil das müssten eigentlich alle Verkündiger so sein, wenn wir hier diese Bibelstelle ernst nehmen. Ja? Und es sind eben genau auch diese Dinge, dass man auch ermahnt und tadelt und überführt. Und normalerweise von unserem Fleisch her gefällt uns das ja nicht. Ich weiß nicht, wer schon mal dankbar war für eine Ermahnung und vielleicht sogar dem Bruder oder der Schwester gedankt hat, dass er einen ermahnt hat. Heute ist es normale, dass man sich ärgert und dass man sich denkt, na, das soll man vor seiner eigenen Türe kehren. Ne? Das ist das große Problem. Man will sich nichts mehr sagen lassen. Jakobus 3 sagt aber, die Weisheit von oben lässt sich etwas sagen. Ja? Die weiß, wenn wir demütig sind, wissen wir, wir brauchen Korrektur. Wir brauchen die Ermahnung von anderen. Wir sind nicht selber klug und wissen alles. Ja? Und das ist auch so eine Sache, sind wir bereit, eine Verkündigung zu suchen, die uns von Sünde überführt und ermahnt? Oder meiden wir eine Verkündigung wie so viele, die diese Dinge klar beim Namen haben? Ja, wir haben in den Versen 3 und 4 diese Aussage, viele wollen es nicht mehr hören und viele sind es, die suchen sich geradezu Prediger, die ihnen nur das erzählen, was sie gerne hören wollen. Ja, das ist tödlich. Da bist du in der Endzeit schon verführt, wenn du so auf einem solchen Stand bist. Ja, aber die Gefahr ist da, deswegen betet für die Verkündiger. Betet für die Gemeinden, in denen das Wort noch klar gesagt wird, dass sie den Mut weiter behalten, dass sie die Leiden auf sich nehmen, die das mit sich bringt, dass sie gestärkt werden, selber ein heiliges Leben zu führen. Ihr Lieben, wenn wir anfangen, als Prediger Sünde in unserem Leben zu dulden, dann können wir gar nicht mehr klar predigen. Deswegen hat ein Prediger auch eine besondere Verantwortung, über seinem geistlichen Leben zu wachen, dass er das nach Kräften auch auslebt, was er verkündigt. Ich meine, auch da gibt es keinen Perfektionismus. Ich bin mir dessen bewusst und sage das auch manchmal, dass viele Dinge, die ich verkündige, die muss ich mir selber auch sagen. Da versage ich auch noch und habe Defizite. Aber wenn ich es zulasse, dass mein Leben im Gegensatz steht zu dem, was ich verkündige, dann habe ich eigentlich als Verkündiger irgendwo Schiffbruch erlitten. Ja? Dann muss ich ganz gründlich Buße tun. Das geht nicht. Und deswegen betet auch für die Verkündiger, dass sie in dieser Beziehung vom Herrn bewahrt werden und selber regelmäßig Buße tun und das Wort zuallererst mal auf sich schneidend anwenden, dann können Sie es auch so predigen, dass es bei anderen eine heilsame, schneidende und scheidende Wirkung hat. Ja? In dem Moment, wo ich das bei mir selber nicht mehr dulde, verliere ich meine Vollmacht als Prediger. Zum Schaden für die ganze Gemeinde. Ja? Also das ist ein Anliegen. Es ist viel leichter, einen Verkündiger zu kritisieren, als priesterlich für einen Verkündiger einzustehen, dass er wirklich seinen Dienst richtig tun kann. Aber genau das ist ganz, ganz notwendig. Ja. Wir erinnern uns gestern oder heute Morgen an Epheser 6, ja, wo der Apostel Paulus sagt, betet auch für mich, dass ich das Wort klar austeilen kann. Ja. Also diese Zeit haben wir heute, wo die Menschen die gesunde Lehre nicht ertragen und wir müssen trotzdem in dieser Zeit das Wort weiter bezeugen. Und dann haben wir eben Feindseligkeiten, dann haben wir Widrigkeiten und die sollen wir erdulden, Vers 5, richte deinen Dienst völlig aus. Und das möchte ich uns allen auch als Ermutigung mitgeben, dass wir doch das Zeugnis der Wahrheit unermüdlich und standhaft weitersagen, bis der Herr wiederkommt. Und wir werden von ihm den Lohn bekommen, wenn wir Zeugen der Wahrheit sind. Auch die Schwierigkeiten, die Widrigkeiten wird der Herr uns lohnen. Möge der Herr einfach schenken, dass jeder von uns an dem Platz, wo er hingestellt ist, ein mutiger Zeuge des Wortes und der Wahrheit ist, dass wir selber treu sind und treu an dem Wort festhalten und dass wir auch andere ermutigen können, dass sie sagen können, den Weg der Treue habe ich erwählt. Psalm 119. Amen. Damit wollen wir schließen und ich möchte noch beten und dazu wollen wir dann auch aufstehen. Ja, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir so sehr für dein Wort. Du hast es uns gegeben, gerade auch prophetisch, dass es in unsere endzeitliche Situation hineinspricht, gerade dieser zweite Timotheusbrief, wo die Treue zu dir und deinem Wort so selten geworden ist, wo so viele abweichen und dein Wort nicht mehr wirklich als oberste Autorität anerkennen, wo sie es kritisieren und relativieren und aus ihrem Leben ausschließen und gegen dein Wort handeln zu ihrem eigenen Schaden. Da schenke du doch uns wirklich Erneuerung der Gottesfurcht, die Bereitschaft, wirklich deinem Wort treu zu sein, weil wir wissen, dass du, der Geber dieses Wortes, so treu bist, so gnädig, dass nur wenn wir uns an dein Wort wirklich halten, wir auch den Weg richtig gehen können und bewahrt durch diese gefährliche Endzeit kommen. Herr, stärke du uns in dieser Treue, in der Hingabe an dich, in dem Vertrauen auf dich, dass wir stark werden in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und dass wir mutig unseren Zeugenauftrag erfüllen in der Kraft deines Geistes, Herr. Jeder an dem Platz, wo du ihn hingestellt hast. Schenke du Gnade, dass wir wirklich die Allgenugsamkeit deines Wortes festhalten und uns nicht auf irgendwelche moderne Ersatz Dinge einlassen, die nur Schaden bringen, Herr. Wir bitten dich ganz herzlich, dass du uns in der Einfalt, im Glauben, in der Treue stärkst. Danke, Herr, dass wir mit dir rechnen dürfen, gerade in dieser Zeit, dass du uns beistehst, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir dadurch auch wirklich klare Orientierung haben. So segne jeden Einzelnen auch in der Betrachtung deines Wortes und wir preisen dich und rühmen deinen Namen. Amen. 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 Ja, vielleicht noch, bevor wir da ganz auseinandergehen, ein kurzer Hinweis. Bewahre das Wort, eine Auslegung des zweiten Timotheusbriefes. Das habe ich vor einigen Jahren mal angefangen, weil mir das selber auf dem Herzen war, diese Dinge, diese Briefe mal vom Grundtext her gründlich zu studieren. Also mit dem griechischen Grundtext als Grundlage habe ich das selber durchgearbeitet und habe das dann nachher nochmal überarbeitet als Bibelstudium herausgebracht. Und zwar einfach eben in der Überzeugung, dass diese Endzeitbriefe eine besondere zurüstende Botschaft für uns haben, die wir in dieser verführerischen Zeit überleben müssen. Ja? Also diese Auslegung bezieht sich durchaus auch auf andere Auslegungen. Das ist natürlich auch nur eine Ergänzung. Aber sie hat eben die Besonderheit, dass sie besonders die Realität der Endzeitverführungen mit einbezieht in die Auslegung des Bibeltextes. Und wir haben das auch in Abschnitte aufgeteilt, dass man das auch in der Morgenandacht zum Beispiel abschnittsweise durcharbeiten kann. Und ich möchte es einfach euch empfehlen, dass ihr vielleicht euch mal vertieft auf so ein Bibelbuch einlässt, ich denke, der 2. Timotheusbrief ist da ein sehr guter Einstieg dafür, ja, weil er viel Ermunterndes auch enthält, aber da wirklich auch ein bisschen tiefer zu graben und diese Bezüge herzustellen, das ist also auch in der Auslegung, dass dann immer wieder Bezug genommen wird auf andere Bibelzitate, die da im Zusammenhang stehen mit dem, was in diesem Buch dann betrachtet wird. Also das einfach als Hinweis, da ein vertieftes Bibelstudium, denke ich, schadet nichts. Der Nachfolgeband, das ist 2. Petrus Judas, auch Endzeit, auch wichtig, auch mit vielen erbaulichen Hinweisen. Der 2. Petrusbrief, der erste Kapitel, ist ja sehr interessant, auch für unser ganzes geistliches Leben. Und auch das Vers-für-Vers-Auslegung mit vielen Bezügen und Anwendungen, wer da also Interesse hat. Und dann als letztes vielleicht noch, das ist eigentlich eben auch ein Bibelstudium, Gottesfurcht, eine lebenswichtige Tugend in der Endzeit. Mir ist es auch aufgefallen, dass dieses Wort Gottesfurcht, das wird ja in der modernen Bibelübertragung komplett weggelassen. Ja? Wird einfach durch andere Worte ersetzt. Es darf gar nicht mehr sein, dass man Gott fürchten soll. Und das zeigt etwas, das ist ein Symptom unserer Endzeit. Und deswegen ist es gerade im Bibelstudium, Altes Testament, Neues Testament, was sagt die Bibel über Gottesfurcht, die Furcht des Herrn, wie wichtig das ist, wie wir das fördern können in unserem Leben. Und das möchte ich euch auch darauf hinweisen. Das ist, denke ich, für die heutige Zeit schon eine ganz wertvolle Zurüstung, nicht ganz so ausführlich und intensiv wie das andere, aber trotzdem ein relativ komplettes Bibelstudium über die Stellen, in denen dieser Begriff in der Bibel vorkommt. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dem Herrn befohlen.
Ich möchte noch kurz einen Überblick geben, wie es weitergeht. Ich denke, um 12 Uhr können wir uns nach der geistlichen Stärkung von eben auch körperlich stärken mit dem Mittagessen. Und um 15 Uhr würden wir hier fortsetzen mit dem nächsten Vortrag. Also 12 Uhr Mittagessen, 15 Uhr nächster Vortrag wieder hier.
Also wer noch einen Spaziergang machen will zwischen 12 und 15 Uhr, vielleicht müssten wir uns da irgendwie verständigen. Gibt es einen freiwilligen Organisator für so einen Spaziergang oder wer hätte Interesse an sowas? Also ich selber werde wahrscheinlich erstmal einen Mittagsschlaf machen, ganz ehrlich gesagt. Aber im Prinzip hätte ich auch nichts gegen den Spaziergang einzuwenden. Also man könnte zum Beispiel eben einfach sagen, 13:30, dass man sich trifft, bis 14:30, so eine Stunde etwa, ja. Aber also ich selber weiß auch gar nicht, welche Strecke ziemlich genau eine Stunde ist, da müsste man die Ruth vielleicht noch fragen. Ja, vielleicht kann man das nach dem Essen noch genauer organisieren, wenn da Bedarf besteht. Gell?
Nein, natürlich nicht. Besser als nichts, weißt du? Ja, natürlich.